Herzlich willkommen zum Elsa Jura Podcast. Es kommt darauf an. Wir sind natürlich Elsa Potsdam wieder vertreten und heute möchten wir uns einem ganz interessanten Thema widmen, das man eigentlich ganz gut auf den Punkt bringen kann mit der Frage, wann bubert's legal? Das hat ja der Bundesfinanzminister auf Twitter schon angeregt, dass es bald legal wird. Dann ist ihm der Bundesgesundheitsminister in dieser Frage beigepflichtet. Und der Bundesjustizminister hat sogar angeregt, dass 2023 der erste legale Joint möglich sein soll. Und jetzt nochmal die Frage zu beantworten, wer bin ich überhaupt? Ich bin natürlich die Neubesetzung, wir sind wieder da. Ich bin Johannes Pech und ich bin sehr glücklich, dass wir einen Spezialisten für dieses Thema gewinnen konnten, nämlich Konstantin Grubwinkler, ein Strafanwalt und Spezialist für das Betäubungsmittelstrafrecht. Und wir möchten mal der Frage auf den Grund gehen, wie reibungslos oder ob es überhaupt reibungslos mit der Legalisierung vonstatten gehen wird, beziehungsweise welche Tücken das Betäubungsmittelstrafrecht so bereithält. Und ich würde ihn ganz gerne bitten, sich einmal vorzustellen.
Ja, mein Name ist Konstantin Grubwinkler. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht und Partner in der Kanzlei Röbel Grubwinkler Rechtsanwälte. Wir sind bundesweit im Strafrecht und insbesondere Betäubungsmittelstrafrecht spezialisiert. Wir haben so, um sich irgendwie die Größenordnung, alleine wir haben so über 1000 Fälle im Betäubungsmittelstrafrecht pro Jahr in der Kanzlei. Bedeutet, es gibt viel Arbeit aktuell noch für die Justiz.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht erstmal so zu Ihrer Vita, wie wird man überhaupt? Also erstmal Strafanwalt, natürlich wissen wir alle, dass man braucht zwei Staatsexamina, aber erstmal, was hat Sie überhaupt am Strafrecht selbst gereizt und wie sind Sie dann in dieses doch sehr spezielle Feld des Betäubungsmittelstrafrechts gekommen?
Kompletter Zufall. Also es war absoluter Zufall. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, irgendwie seit der dritten Klasse wollte ich irgendwie Strafverteidiger werden, sondern bei mir war es eigentlich komplett das Gegenteil, also ich wollte eigentlich nie jetzt wirklich Strafrecht machen, sondern wollte immer die Wirtschaftsrichtung, Wirtschaftsrecht, schon in der Schule eher eigentlich BWL statt Jura und dann im Wirtschaftsrecht-Leistungskurs gemerkt, dass mich das Jura mehr interessiert. Im Studium dann aber immer in der Wirtschaftsrecht, Unternehmensrecht, Steuerrecht-Richtung gewesen und auch in den so ersten eineinhalb Berufsjahren faktisch nur Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht. Und dann durch Zufall in die Strafverteidigung reingerutscht. Das heißt, im Endeffekt einen schweren Fehler begangen, nämlich für einen Bekannten aus Gefälligkeit so mal mit eine Strafverhandlung gemacht. Grober Fehler. Aber dann habe ich gemerkt, okay, ist eigentlich verdammt interessant. Und dann wurde es immer mehr. Und dann immer mehr sich natürlich zugetraut. Und dann war es tatsächlich einfach faktisch so, dass bei mir am Schreibtisch die Fälle Zivilrecht immer mehr liegen geblieben sind und ich viel lieber die Strafrechtsfälle bearbeitet habe. Und irgendwann dann haben wir uns entschlossen, ja, dann lassen wir es entweder ganz oder gar nicht und dann quasi Zivilrecht komplett abgelegt und nur noch Strafrecht. Und ja, mein erster Fall im Strafrecht war Betäubungsmittel und dann eigentlich vom ersten Fall an immer in die Richtung weiter spezialisiert.
Auf jeden Fall interessant, welche Wege sich dann noch auftun. Man denkt ja immer als Jurastudent, Hauptsache, man bekommt erstmal die Examina hinter sich, aber es ist nichts in Stein gemeißelt, welche Karriere man dann einschlägt. Die Frage, die sich mir stellt, mussten Sie da noch einen Fachanwalt speziell dafür machen? Weil es gibt ja zum Beispiel den Fachanwalt für Verkehrsrecht oder gibt es diese Qualifikationen?
Ja, ich bin überfragt, wie viele verschiedene Fachanwaltstitel, Fachanwälte es gibt, aber es gibt definitiv für Strafrecht und ich habe den gemacht. Also ich bin Fachanwalt für Strafrecht, ist aber im Endeffekt, soweit ich weiß, ist der Fachanwaltstitel für Steuerrecht der einzige, durch den man wirklich mehr darf und mehr Rechte hat. Ansonsten ist der Fachanwaltstitel eigentlich nur ein Beweis, dass man quasi bestimmte Praxiserfahrung und bestimmte theoretische Fähigkeiten hat. Aber im Endeffekt, glaube ich, der einzige Fachanwalt, der wirklich jetzt einen rechtlichen Vorteil bringt, ist der für Steuerrecht. Weil ich glaube, der Fachanwalt für Steuerrecht darf, also ich habe es gehört, dass das, glaube ich, der ist, der wie ein Steuerberater eine Bilanz unterschreiben darf. Das ist, glaube ich, der einzige, der Fachanwaltstitel, der wirklich einen Unterschied macht.
Das ist tatsächlich neu für mich. Aber man muss natürlich auch sagen, aus studentischer Perspektive sind natürlich diese ganzen Fachanwaltstitel noch sehr fernes Territorium.
Ja, klar.
Die Frage, die sich mir auch noch stellt, ist, nun ist ja das Betäubungsmittelstrafrecht eigentlich zwar Nebenstrafrecht, böse gesagt, aber es ist natürlich ein sehr praxisrelevantes Gebiet des Strafrechts, würde ich so behaupten. Vielleicht mal so einfach gefragt, fordern Sie oder finden Sie, dass es vielleicht mehr in die universitäre Praxis übernommen werden soll? Weil es gibt ja jetzt auch das Schwerpunktsystem, ob man da vielleicht nicht an einzelnen, also vielleicht gibt es das schon, muss ich unter Vorbehalt sagen, an
Ja.
mehreren Universitäten Betäubungsmittelstrafrecht vertieft.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es eher jetzt in der universitären Ausbildung wenig verloren hätte, weil es jetzt aus meiner Sicht auch relativ schlecht ist. Es ist einfach schlecht geschrieben und das BTMG, das Betäubungsmittelgesetz, hat sehr, sehr viele Normen, die praxisfern sind und kaum zur Anwendung kommen. Und im Endeffekt gibt es eigentlich nur vier Paragraphen, die das komplette Betäubungsmittelstrafrecht ausmachen und dann noch drei, vier andere Normen. Und es ist sehr viel Praxisübung und wenig theoretisch. Also irgendwie, ich glaube, für die universitäre Ausbildung ist es, glaube ich, sinnvoller, irgendwie klassisch die anderen häufigsten Delikte zu lernen, wie jetzt, keine Ahnung, Diebstahl, Körperverletzung. Ist genauso in der Praxis wichtig, aber irgendwie dogmatisch, glaube ich, hat man da mehr davon. Weil im Endeffekt die Besitzdefinition zum Beispiel im Betäubungsmittelstrafrecht, wer Betäubungsmittel besitzt, die ist sehr, sehr schwammig und es gibt keine griffige Definition, wie jetzt zum Beispiel beim Diebstahl. Und deswegen wäre es, glaube ich, jetzt für die universitäre Ausbildung auch relativ ungeeignet.
Das ist auf jeden Fall ein Wort. Ich muss natürlich dazu sagen, viele Rechtsgebiete oder Rechtsstreitigkeiten, die nicht so häufig vorkommen in der Praxis, sind natürlich in der Universität anzufinden und muss man dann trotzdem auswendig lernen. Ja, die Frage noch, Sie haben ja gesagt, Sie haben ungefähr oder mindestens 1000 Fälle so im Jahr zu Betäubungsmittelstrafrecht. Wie viele Fälle, da wir ja das Thema heute haben, ist denn da wirklich Cannabis, Marihuana dieser Sphäre quasi?
Ja, also die reinen Cannabisfälle, Marihuana, Haschisch, Cannabispflanze, wo jetzt nur quasi irgendwelche Produkte der Pflanze Cannabis beteiligt sind, ist bestimmt ein Drittel, mindestens. Und die, wo auch Cannabis beteiligt ist, das ist bestimmt zwei Drittel. Aber also mindestens ein Drittel, eher die Hälfte ist Cannabis, auch in der Kriminalstatistik.
Wenn Sie jetzt also diese Unterscheidung machen, reine Cannabis-Delikte und Cannabis ist beteiligt, stellen Sie dann in der zweiten Kategorie auf den Mischkonsum ab oder inwiefern?
Ja, genau, dass andere Substanzen auch noch dabei sind quasi.
Alles klar. Genau. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, gerade weil Drogen bzw. Betäubungsmittel, um im juristischen Wortlaut zu bleiben, sind ja etwas belastet von wie man Drogen einordnet, beziehungsweise gesellschaftlich auch umstritten. Wie divers sind denn jetzt quasi ihre Mandanten? Weil es wird ja immer dieses Kifferbild gezeichnet des verwahrlosten Kiffers, der regelmäßig konsumiert und fast schon süchtig ist. Wie sieht denn da so das Mandantenbild aus?
Ist komplett unterschiedlich. Also es ist tatsächlich, muss man sagen, dass sich Drogen, Betäubungsmittel, je nachdem, wie man es nennen möchte, sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Definitiv, insbesondere natürlich Cannabis. Das heißt, im Endeffekt, das ist jetzt nicht irgendwie klassisches Unterschichtendelikt, in Anführungszeichen, wo man jetzt nur irgendwie arbeitslose Jugendliche hat, dass man dann, sondern es ist natürlich jemand dabei, irgendwie 25-jähriger Hartz-IV-Empfänger oder arbeitslose Jugendlicher, aber es ist genauso der Handwerksmeister oder GmbH-Geschäftsführer mit irgendwie, der das Fünffache verdient von dem Anwalt dabei. Es ist tatsächlich komplett quer durch die Gesellschaft. Auch übrigens Anwälte und Polizisten.
Polizisten auch.
Staatsanwälte, aber ihr habt mir doch keinen.
Ja, gut, die wissen schon die Kniffe, die brauchen dann keinen Anwalt. Und um den Komplex dann vielleicht nochmal abzuschließen, gerade weil ja auch meinetwegen aus dem Tatort zum Beispiel immer sehr spektakuläre Fälle mit Drogenkriminalität gezeichnet werden, die es natürlich auch in der organisierten Kriminalität gibt. Was war denn so der spektakulärste oder skurrilste Fall, den Sie mal verteidigen mussten?
Da gibt es alles Mögliche. Alles, es ist jetzt wirklich so, weil bei manchen Fällen, bei vielen Fällen ist es so, wenn man das im Fernsehen sehen würde, würde man abschalten und sich denken, so ein Scheiß kann sich doch keiner ausdenken. Wer soll denn sowas glauben? Aber die Realität ist so. Die Realität ist noch krasser teilweise. Also zum Beispiel ein Fall, da haben irgendwie zwei Kumpel wollten irgendwie einem größeren Motorradclub Marihuana erwerben. Und die haben dann irgendwie 2 Kilo gekauft und haben es dann quasi abgepackt bekommen und haben dann zu Hause festgestellt, ja, das ist kein Marihuana, sondern es ist Gras, also Rasenschnitt, Wiese. Ja, die wurden quasi dann betrogen von denen. Und dann haben die angefangen, diesen Motorradclub zu bedrohen. Ehrlich, ehrlich. Und dann quasi war eine schlechte Idee. Und dann ging es aber in die andere Richtung und dann wurden die bedroht und dann sind sie die Polizei gegangen. Das ist so eine Idee schlechter als die andere. Von der ersten Sekunde schlechte Idee bis zur final schlechtesten Idee war nicht einfach aufzuhören oder zu sagen, okay, wir lassen euch in Ruhe, lasst ihr uns auch in Ruhe, sondern dann zur Polizei zu gehen und dann auch noch selbst wegen einem Betäubungsmitteldelikt verurteilt zu werden.
Also
Das
da.
war jetzt spannend, zum Glück lange her und nicht zurückzuverfolgen. Das heißt, da kann ich offen drüber reden, das merkt keiner, wer gemeint ist.
Ja, da trifft natürlich der Satz zu, dass die besten Geschichten immer noch das Leben schreibt. Also auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Und Sie haben es ja schon angesprochen, dass Sie das BTMG für sehr schlecht halten. Das ist ja schon mal ein sehr, sehr drastisches Urteil. Vielleicht, um mal in die Materie so einzusteigen, wie ist denn das BTMG so aufgebaut? Oder auch der Laie, der kennt ja aus dem StGB Totschlag, Betrug. Diese griffigen Worte,
Ja.
was sind denn so die Klassiker im BTMG?
Ja, wie gesagt, das BTMG ist relativ einfach aufgebaut, hast du mit einer Art allgemeinem Teil mit ein paar Paragraphen, dann ist lange, lange geregelt quasi der erlaubte Umgang, wie läuft es mit Ärzten, mit Apothekern, mit Verschreibung, wie ist der erlaubte Umgang mit Betäubungsmitteln und dann ist Paragraph 29 bis 30a ist quasi der, sind die Straftatbestände. Und das ist, da wird es praxisrelevant. Und dann kommen hinten nochmal eher so prozessuale Vorschriften. Das heißt, die geringe Menge zum Eigenbedarf, Therapie statt Strafe, die Einstellung bei Therapie, alles Mögliche. Und ja, das Interessante ist, weil man irgendwie so, man hätte intuitiv eigentlich die Vorstellung, dass ein Betäubungsmittel, dass es da eine Gesetzes-, eine Legaldefinition gibt. Aber das heißt, irgendwie ein Stoff, der berauscht und abhängig macht, ist ein Betäubungsmittel, ist strafbar. Aber so ist es nicht, sondern das Betäubungsmittelgesetz läuft so ab. Betäubungsmittel sind die Stoffe, die in den Anlagen zum BTMG aufgeführt sind. Und dann gibt es quasi 3 Anlagen zu Paragraph 1 BTMG. Und da stehen dann alle Stoffe drin, die strafbar sind. Und deswegen ist es nicht jetzt. Anders als zum Beispiel im Arzneimittelgesetz gibt es dann keine Streitigkeiten, ist es jetzt ein Arzneimittel, ja, nein, und dann braucht man irgendwie Rechtsprechung dazu, sondern im BTMG ist so, steht es drin, ist es verboten, steht es nicht drin, wäre es zumindest nicht im BTMG strafbar.
Also es ist quasi wirklich sehr enumerativ. Und ich kann mir vorstellen, dass da ja auch ein ziemlicher Wettlauf immer zwischen dem Reformgesetzgeber und Drogenherstellern feststellen. Weil wenn man einmal die chemische Formel ändert, kann es natürlich aus dem Wortlaut rausfallen, oder?
Genau. Das läuft ja seit ja, mindestens 10 Jahren, dieser Wettlauf quasi, dass dann insbesondere war das in den Niederlanden und in England, gab es so Produzenten, die sich da wirklich darauf spezialisiert haben, Stoffe herzustellen, die eben ja die Eigenschaft von Betäubungsmitteln haben, aber eben dann nach der Definition keine Betäubungsmittel sind. Zum Beispiel synthetische Cannabinoide, 1P-LSD, dann gab es Mephedron, lauter verschiedene Stoffe, die immer so quasi die Eigenschaft von bestehenden Betäubungsmitteln imitiert haben. Also 1P-LSD, also P wie Paula, zum Beispiel das normale LSD quasi, imitiert haben. Oder synthetischen Cannabinoide, die teilweise eher in die Cannabis-Richtung gehen, teilweise in die Amphetamin-Richtung gehen. Oder Mephedron zum Beispiel, das auch eher so in die Amphetamin-Richtung geht. Und ja, dann hat der Gesetzgeber immer nachgelegt. Und irgendwann dann festgestellt, dass es zu schwierig ist. Weil, und nochmal auf die vorherige Definition zurückzukommen, der Stoff muss in der korrekten Strukturformel in der Anlage drin sein. Und deswegen haben die quasi bei den synthetischen Cannabinoiden dann einfach irgendwo die Molekülbausteine verdreht, umgedreht, gespiegelt und dann war es wieder legal. Und deswegen hat quasi der Gesetzgeber dann irgendwann das NPSG entwickelt, neue psychoaktive Stoffe Gesetz, wo quasi nicht die Strukturformel selber verboten ist, sondern eine gewisse Molekülkette. Wie jetzt zum Beispiel bei den synthetischen Cannabinoiden gibt es dann so ein, zwei Molekülketten, die psychoaktiv wirken und dann ist quasi die komplette Molekülkette verboten. So läuft es im NPSG. Deswegen ist es dort schwieriger quasi jetzt für die Hersteller nachzubessern. Aber das beste Beispiel ist eigentlich das 1P-LSD. Weil es ist das klassische LSD 25, also wie man es kennt, irgendwie aus irgendwie Hippie-Filmen, so der Tropfen auf dem Zuckerwürfel oder der Trip, so Löschpapier, kleine. Der normale LSD 25 ist verboten und dann gab es das 1P-LSD, quasi eine Abwandlung vom LSD. Dann kam das 1, wurde das 1P-LSD verboten. Und dann gab es das 1CP-LSD. Und dann so läuft es immer weiter.
Ist denn, also wenn es jetzt so ein gesondertes Rechtsgebiet noch ist, das NPSG, glaube ich, ist denn das dann noch so ein großes Problem, dass es eben keine weite Definition des Betäubungsmittels gibt? Also würden Sie das quasi ändern, wenn Sie jetzt die Macht darüber hätten?
Nein. Also ich würde vieles ändern, aber das nicht. Also im Endeffekt muss ich ja wissen, auf was mich einlasse. Und das hat ja seine Berechtigung. Weil ich muss ja wissen, ist ein Stoff legal oder ist er nicht legal? Und da brauche ich darf ich kein Rechtsgutachten brauchen und keinen Chemiker fragen, sondern da muss ich auch als Laie im Gesetz nachschauen können. Das wird zwar in der Praxis wahrscheinlich so nicht funktionieren, aber ich muss mich darauf verlassen, steht es drin, ist es verboten, steht es nicht drin, ist es legal.
Ja, also kann ich nur zustimmen, das ist natürlich ein Totschlagargument der Rechtssicherheit. Vielleicht jetzt, was sind denn wirklich diese vier Tatbestände, diese ominösen? Können Sie die vielleicht kurz zusammenfassen?
Ja, es gibt nicht unendlich viele, aber es gibt wahrscheinlich mindestens 35 Tatbestände im Betäubungsmittelgesetz, weil jetzt Faustregel ist, das Einzige, was legal ist und nicht strafbar ist, der Konsum. Außer dem Konsum ist jede menschliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln verboten, abgesehen von vielleicht, ich nehme es meinem 13-jährigen Sohn weg und spüle es in der Toilette runter. Also im Endeffekt ist so, Besitz ist natürlich das Häufigste, Erwerb ist die Vorstufe vom Besitz, Handel treiben, das heißt, ich verkaufe mit Eigennützigkeit, das heißt, mit einem messbaren persönlichen Vorteil. Die Abgabe, das wäre quasi unentgeltliche Abgabe, das Verschenken, ins Verkehr bringen, klar, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Herstellung, Anbau, alles. Also es ist tatsächlich einfach alles strafbar, außer dem nur einfachen Konsum ohne Besitz.
Warum hat man das denn also so verklausuliert gemacht? Man hätte ja auch einfach den Konsum kriminalisieren können.
Ja, das wäre jetzt im Endeffekt verfassungsrechtlich nicht möglich gewesen, weil das ja eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung darstellt. Ich kann ja, wenn der straflose Suizid quasi legal ist und nicht verboten werden kann, dann kann auch der Konsum von, keine Ahnung, Heroin nicht verboten werden. Und das auch zu Recht. Und das ist mein Riesenproblem mit dem Betäubungsmittelstrafrecht. Das werde ich auch nicht müde zu erwähnen. Ich kann mit meinem Körper tun und lassen, was ich möchte. Das geht den Staat nichts an, es geht die Polizei nichts an, es geht kein Gericht was an. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Kokain konsumieren möchte oder Cannabis oder Heroin oder LSD, dann kann mir das der Staat nicht verbieten. sieht auch das Bundesverfassungsgericht so. Genauso wie ich mich selbst töten kann oder mein Gesicht schwarz tätowieren. Es ist mein Körper, kann ich tun, was ich möchte. Und der Staat kann es nur dadurch kriminalisieren, dass er quasi hergeht und sagt, der Besitz von Betäubungsmitteln birgt immer auch eine Gefahr für die Volksgesundheit. Das heißt, es besteht ja auch die Gefahr, dass ich das an andere abgeben könnte. Und deswegen ist dann quasi der Besitz strafbar. Und der Anbau und die Herstellung und so weiter, die ganzen Tatbestände, das ist quasi so ein Konstrukt, um irgendwie um den Konsum rumzukommen, aber sonst alles zu kriminalisieren. Und das ist mein Riesenproblem, dass quasi den Konsumenten der Staat unter Generalverdacht stellt, weil er sagt, okay, jemand, der jetzt Cannabis konsumieren möchte, darf aber nicht besitzen, weil der Staat sagt, du hast aber die Gefahr, an andere abzugeben. Weil im Endeffekt, keine Ahnung, wenn jemand jetzt irgendwie eine Kiste Bier und drei Weinflaschen hat, dann sagt auch nicht der Staat, ja, das besteht aber die Gefahr, dass du das an 13-Jährige abgibst. Aber, oder bei Zigaretten. Und das ist eben, ist zwar immer ein schlechter Vergleich, Alkohol, Zigaretten, Betäubungsmittel, Zuckerstoffe allgemein, aber das ist, halte ich natürlich schon für ein Problem, dass quasi der Konsum nicht verboten werden kann. Und dann macht man sich eben die Krücke und sagt, ja, aber du gibst ja vielleicht auch andere ab. Und deswegen wirst du kriminalisiert.
Ja, ist auf jeden Fall eine Argumentationslinie. Es gibt ja, oder es gab ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, speziell zu Cannabis. Da wurde das ja das Verbot oder die Kriminalisierung mal dieser Handlungsweisen außer dem Konsum wurde ja quasi durchgewunken. Und das große Argument, was da gebracht wurde, ist ja die Volksgesundheit, die dem eben entgegensteht, was sie ja gerade gegen sie ja gerade argumentiert haben. Es gibt ja vom Amtsgericht Bernau, vielleicht kennen Sie ihn, einen recht bekannten Richter, der auch ständig gegen das BTMG bzw. das Cannabisverbot demonstriert. Und der hat ja jetzt eine Normkontrolle veranstaltet und das Gesetz vorgelegt. Und eins seiner Argumente, was er zum Beispiel auch anführt, ist eben Artikel 3, dass es nicht vergleichbar ist oder eine ungerechtfertigte Diskriminierung im Verhältnis zu Alkohol und Tabak. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, finde ich, ist vertretbar und würde ich auch so sehen, aber ich finde, man braucht diese Argumentation schon nicht, weil im Endeffekt, weil die zieht auch durch, die Argumentation, weil auch das Bundesverfassungsgericht in der Cannabis-Entscheidung aus den 90er Jahren hat sich ja auch damit auseinandergesetzt. Und die haben sich ja auch gewunden, wie es nur ging. Weil ja das waren ja einige Vorlagen. Und das Argument ist natürlich nicht von uns zu weisen, wo ich sage, okay, Nikotinzigaretten, 200.000 Tote pro Jahr, alleine in Deutschland. Und dann Cannabis, null. Und dann musste sich das Bundesverfassungsgericht schon sehr winden, dann um die Gleichbehandlung dann irgendwie drumherum zu kommen.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, aber ich meine, das Bundesverfassungsgericht ist ja das höchste Gericht. Und wenn das was sagt, ist natürlich das erstmal so gesetzt, deshalb ist das ja erstmal in Stein gemeißelt. Oder würden Sie vielleicht die These wagen, wenn es heute nochmal entschieden wird über den gleichen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht zu einer anderen Entscheidung kommen könnte, mit den heutigen Fakten?
Ich kann mir gar vorstellen, da werden Sie sich nicht trauen. Also es wäre definitiv richtig, weil im Endeffekt, es war ja in den 90ern, in der Cannabis-Entscheidung, war es ja schon knapp. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich ja ungewöhnlich ausführlich dazu geäußert und wirklich stark gewunden und ja auch argumentiert, ja, die Kriminalisierung des Besitzes zum Eigenbedarf ist gerade noch verfassungsmäßig, weil ja die Staatsanwaltschaften auch die Möglichkeit haben, geringe Mengen zum Eigenbedarf einzustellen. Und war ja dann sogar so weit, dass das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung gesagt hat, diese Einstellung bei geringen Mengen zum Eigenbedarf durch die Staatsanwaltschaft, das ist beim Ersttäter quasi kein Ermessen mehr, sondern das ist dann fast schon eine gebundene Entscheidung. Mhm. Und das heißt, damals war es ja schon knapp. ich würde sagen, es hat sich seitdem einiges verändert. Und das ist auch die Argumentation. Es gibt ja mittlerweile 3 Richtervorlagen und zig Aussetzungsanträge auch von Anwälten. Und ja, es hat seitdem einiges verändert. Weil man sagen würde, ja gut, wir haben das ja vor 30 Jahren schon entschieden. Warum sollen wir jetzt nochmal entscheiden? Aber es hat sich einiges verändert. Es gibt jetzt Cannabis auf Rezept, die Wissenschaft ist weiter. Es ist einfach auch gesellschaftlich eine andere Situation als 1994, glaube ich, war es.
Sie haben ja noch darauf abgezielt, quasi, dass die Hintertür des Bundesverfassungsgerichts quasi diese Möglichkeit der Einstellung bei geringer Menge ist. Was ist denn überhaupt eine geringe Menge? Beziehungsweise welche Mengenangaben sind denn überhaupt festgeschrieben?
Ja, das ist ein sehr schöner Punkt und ein schönes Beispiel, wie schlecht das Betäubungsmittelgesetz ist. Die geringe Menge zum Eigenbedarf, zur Paragraph 31a BZMG, bei geringen Mengen zum Eigenbedarf, bei zum Beispiel Besitz, Erwerb, Einfuhr und so weiter, kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen, also von der Verfolgung absehen. Das ist die geringe Menge zum Eigenbedarf. Und dann gibt es Paragraph 29a, wer Betäubungsmittel, zum Beispiel Paragraph 29a Absatz 1 Nummer 2, wer zum Beispiel Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besitzt, ist dann ein Verbrechen. Mindestfreiheitsstrafe 1 Jahr. Das heißt, wir haben 29a, haben wir die nicht geringe Menge, und 31a haben wir die geringe Menge. Jetzt würden Mathematiker, Germanisten und jeder normal denkende Mensch sagen, ja, es gibt die geringe Menge und es gibt die nicht geringe Menge. Und nichts dazwischen. Anders das BTMG. Es gibt noch zwischen der geringen Menge und der nicht geringen Menge gibt es noch die Normalmenge. Das heißt, alles dazwischen ist dann quasi Paragraph 29 BTMG. Und dann ist auch noch die Definition relativ, ja, bei der geringen Menge geht man von Bruttogehalt aus. Das heißt im Endeffekt von brutto dem Stoff, Marihuana. Das heißt, bei der geringen Menge zum Eigenbedarf ist die geringe Menge je nach Bundesland bei 6 Gramm, 10 Gramm oder 15 Gramm. Und bei der nicht geringen Menge, das heißt, wo wir im Verbrechenstatbestand sind, 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe, da geht man vom Wirkstoff aus, THC. Und da ist man fest nach der Rechtsprechung bei 7,5 Gramm THC. Umgerechnet dann irgendwo um die 50 bis 70 Gramm brutto.
Das gesteigerte Unrecht liegt dann wirklich nur in der nicht geringen Menge. Also da kommt kein gesteigertes Unrecht, zum Beispiel bei gefährlicher Körperverletzung, dass man irgendwie eine Waffe dabei haben muss. Da reicht quasi wirklich die nicht geringe Menge.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Fall, wo ich sagen würde, das ist doch ein klassischer Fall, das über die Strafzumessung zu regeln. Und nicht über den Verbrechenstatbestand. Weil es ist doch irgendwie eigentlich eine verrückte Vorstellung, dass man sagt, 50 Gramm ist Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 und 70 Gramm ist 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Irgendwie, das so viel irgendwie Fingerspitzengefühl muss ich doch dem Amtsrichter am Amtsgericht zutrauen, dass die das in der Strafzumessung alleine regeln können, ohne Gesetzgebung.
Ja, vor allem, weil ja auch in anderen, also jetzt im STGB zum Beispiel, gibt es ja auch viele Delikte, wie zum Beispiel Körperverletzung, die ja gar kein Verbrechen sind, also wo dann ja auch mehr Spielraum besteht. Und Verbrechen ist dann natürlich immer die starre Untergrenze von 1 Jahr. Das ist auf jeden Fall...
Ja, genau. Es gibt einen minderschweren Fall, dann sind wir quasi bei 3 Monaten Mindestfreiheitsstrafe und dann wäre durch die Hintertür quasi auch Geldstrafe möglich, aber... Sind jetzt 100 Gramm Marihuana in Anführungszeichen schlimmer als eine Körperverletzung?
Ja, also gut, es ist immer sehr schwierig, solche Analogien aufzumachen, weil dann kommt immer sehr schnell auch das Sexualstrafrecht, was ja auch sehr nicht, oder wo die Bevölkerung gerne höhere Strafen haben will. Aber es ist auf jeden Fall, besonders bei Betäubungsmitteldelikten, für mich jetzt persönlich, aber auch wahrscheinlich für die Mehrheit, nicht ganz ersichtlich, weil es ja eben der Hauptantrieb, das zu tun, ist ja meistens, klar, Gewerbsmäßigkeit gibt es auch, aber meistens ja nur die eigenverantwortliche Selbstschädigung und eben
Genau.
kein Delikt, was gegen andere geht. Genau. Gut, dann vielleicht noch, was ist denn so das schärfste oder das schlimmste Delikt, was einen treffen kann aus dem BTMG?
Weiß ich auch, und das ist einer meiner, ja, meiner größten Kritikpunkte am Betäubungsmittelstrafrecht. Das ist in meiner Vorstellung ist nicht zu erklären, wie dieser Paragraph überhaupt passieren konnte und wie er von der Rechtsprechung jetzt pervertiert wird. Also 30a ist quasi, es gibt 30a Absatz 1, das ist bandenmäßige Handelstreiben in nicht geringer Menge. Das heißt im Endeffekt, das ist, da wollte der Gesetzgeber quasi jetzt so die, ja, die Vorläufer der Clankriminalität, Rockerclubs, die Russenmafia, so wer in nicht geringen Mengen, Vorstellung vom Gesetzgeber, kiloweise Kokain als Bande handelt, Mindestfreiheitsstrafe 5 Jahre. Auch schon irgendwie aus meiner Sicht verfehlt, weil im Endeffekt ist doch ein Einzelfall. Und im Endeffekt, wenn sich jetzt 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe, das ist Totschlag. Das ist wie ein Totschlag. Bandenmäßiges Handel treiben in nicht geringer Menge wird bestraft wie Totschlag. Warum? Wir haben den Fall jetzt sehr häufig mit den CBD-Shops. Die verkaufen CBD-Blüten, gibt es in vielen Städten, am Bahnhof, Automaten und in vielen Läden gibt es zu kaufen. Die werden reihenweise durchsucht, es gibt Strafverfahren und dann klagt die Staatsanwaltschaft an, teilweise zu Recht, bandenmäßiges Handel treiben nicht geringer Menge. Weil es ist eine unternehmerische Struktur, das sind 3, 4 Gesellschafter, dann haben sie noch eine Kassenkraft und eine Reinigungskraft. Das ist klar, das ist eine Bande. Und natürlich haben die ein paar Kilo auf Lager, das ist natürlich auch eine nicht geringe Menge. Da zeigt sich, sowas löst man über die Strafzumessung und nicht über 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Und dann kommt der Oberhammer des Paragraph 30a Absatz 2 Nummer 2. Das ist das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, klar, mit Waffen. Das heißt, wer beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine Schusswaffe oder einen anderen Gegenstand mitführt, der zur Verletzung von Personen geeignet und bestimmt ist, Mindestfreiheitsstrafe 5 Jahre. Und da wird es dann richtig extrem von der Rechtsprechung. Der Gesetzgeber schreibt rein, Schusswaffe oder anderer Gegenstand, der zur Verletzung von Personen geeignet oder bestimmt ist. Das heißt, im Endeffekt in meiner Vorstellung, Schusswaffe oder halt ähnlich gefährlich wie eine Schusswaffe. Und was fällt alles drunter? Zum Beispiel eine Gaspistole, wo der Druck nach vorne austritt. Ein Butterfly-Messer, ein Kampfhund, ein Baseballschläger. Ein Schlagring. Das heißt, Grundtatbestand 100 Gramm Marihuana, Handel treiben plus Schlagring, 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Und dann ist das jedes Tatbestandsmerkmal dieser Norm wird von der Rechtsprechung verrückt angewandt. Weil es steht drin, wer beim Handel treiben eine Schusswaffe mitführt. Jetzt, wie definiert man als, wenn man jetzt im dritten Semester, man ist noch nicht komplett verpfuscht vom Studium, wie definiert man mitführen? Ja, wenn man es eben dabei hat, dann stelle ich mir das vor, was der Gesetzgeber damit meinte, nämlich die Mafia, die ein Kilo Kokain im Kofferraum hat und fährt dann in die Tiefgarage zur Übergabe und hat einen Kalaschnikow dabei. Das ist mitführen. Und was macht die Rechtsprechung daraus? Ja, der Besitz ist ja ein Teilakt des Handels und deswegen auch bei der Lagerung ist mitführen. Das heißt, 100 Gramm Marihuana im Couchtisch und im Schrank daneben der Schlagring. 5 Jahre. 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Der Schlagring, der im Schrank liegt, ohne Publikumsverkehr, das heißt, ohne dass die Kunden zu mir kommen. Einfach nur, bei mir liegen 100 Gramm, die möchte ich in 3 Jahren mal verkaufen, meinem Nachbarn und in meinem Schrank liegt der Schlagring. Dann sagt die Rechtsprechung, Bundesgerichtshof bestätigt, das ist mitführen. Das ist nicht mitführen. Also mitführen in meiner laienhaften Vorstellung ist mitführen, wenn ich es mitnehme und nicht, wenn es im Schrank liegt. Und das sind so, das ist verrückt. Das ist, kann man nur so aussprechen, diese Norm ist verrückt. Der Text ist verrückt und die Anwendung ist verrückt. Und wieder jetzt mal die schöne, schön plakativ, man merkt es vielleicht, ich bin gerne plakativ, die Parallele zum Sexualstrafrecht. In der sexuellen Nötigung, in der Vergewaltigung, muss ich eine Waffe verwenden, um 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe zu bekommen. Wenn ich 100 Gramm Marihuana verkaufe, dann reicht es, wenn ich sie mitführe. Und dann sagt noch die Rechtsprechung, ja, mitführen ist ja auch, wenn es bei dir im Schrank liegt.
Ja, also auf jeden Fall Bezug zur Vergewaltigung, ich hätte jetzt auf den Raub abgestellt, da ist es, braucht es ja auch eine Verwendungsabsicht und kein bloßes Mitführen. Das ist natürlich schon ein sehr evidenter Wertungswiderspruch in den Unrechtsgehalten. Und besonders die Definition des Mitführens ist ja, also ich habe jetzt das spezielle Urteil nicht gelesen, aber das Mitführen wird ja dann doch auch von Tatbestand zu Tatbestand unterschiedlich ausgelegt, wenn es schon solche Züge annimmt. Dann.
Ja. Das ist ja nicht ein Urteil, wo man sagt, okay, da hat jetzt irgendwie der Senator aber extrem, extrem ins Klo gegriffen, sondern das wird ja regelmäßig bestätigt. Also es ist tatsächlich gefestigte Rechtsprechung, auch BGH. Die Lagerung oder auch das Verwahren bei der Lagerung ist mitzuführen. Das heißt, wir hatten schon einen Fall, wo wir dann Untersuchungshaft hatten, weil 4 Kilo Haschisch im Keller lagen und ein Teppichmesser daneben. Das werden jetzt nur die Erfahrenen wissen. Mit einem Teppichmesser klassischerweise zerteile ich das Haschisch. Und es liegt eben daneben, aha, Handelstreiben mit Waffen. Das ist, warum? Warum? Weil im Endeffekt, wenn jetzt jemand tatsächlich beim Handeltreiben irgendwie, sagen wir, echt eine scharfe Schusswaffe dabei haben, löse ich doch über die Strafzumessung. Dann gehe ich eben auf 8, 9, wenn das so schlimm war. Aber wenn es eben nicht so schlimm war, dann brauche ich auch keine 5 Jahre Mindestfreiheit.
Ja, also kann ich Ihnen nur zustimmen. An der Stelle halte ich auch eine Einzelfallgerechtigkeit durch den Strafrahmen bzw. Strafzumessung wesentlich sinnvoller als starres Festhalten an dem plakativen Wort der Rechtssicherheit. Bevor wir diesen Komplex abschließen, können Sie vielleicht noch mal kurz sagen, wir sind ja jetzt einige Tatbestände durchgegangen, welches Kuriosum aus dem BTMG Ihnen noch so einfällt, beziehungsweise Sie besonders stört noch, was wir nicht angesprochen haben?
Ja, die Einfuhr. Das ist dazwischen. Also wir haben ja quasi, wir haben 29, den Grundtatbestand haben wir 29a, das ist quasi dann schon die härtere, das ist so, ab der nicht geringen Menge ist 29a und dann haben wir 30, das ist dann der wichtigste Tatbestand, ist bei 30 Absatz 1 Nummer 4, das ist die Einfuhr in nicht geringer Menge. Ja, und das ist auch irgendwie nicht mehr zeitgemäß, weil wir... Wieder das Beispiel, weil es ein schön plakatives Beispiel ist, 100 Gramm Marihuana. Wenn man jetzt in Kleve wohnt, an der niederländischen Grenze, und ich kaufe 100 Gramm Marihuana in Kleve, Mindestfreiheitsstrafe 1 Jahr. Kaufe ich es in Amsterdam und fahre damit nach Deutschland, Mindestfreiheitsstrafe 2 Jahre. Das ist im Endeffekt in Zeiten der Europäischen Union. Also die Intention dahinter ist schon klar, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt als Gesetzgeber die deutsche Volksgesundheit schützen. Aber das klingt so nach, meines Erachtens irgendwie nach 1943 oder so, jetzt die deutsche Volksgesundheit zu schützen, weil die niederländische Volksgesundheit ist genauso schützenswert wie die deutsche in meinen Augen. Und deswegen darf es keinen Unterschied machen. Also bei uns ist so, unsere Zentrale ist im schönen Freilassing in Oberbayern und ich kann von meinem Büro nach Österreich rüber schauen. Wenn ich jetzt 100 Gramm Marihuana in Freilassing kaufen würde, 1 Jahr Mindestfreiheitsstrafe. 100 Gramm Marihuana in Salzburg, 1 Kilometer weiter, wären es 2 Jahre. Und das ist so, warum? Warum heute noch? Also wie gesagt, die Intention dahinter vor 30 Jahren oder 50 Jahren, die ist noch irgendwo nachvollziehbar. Aber es ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß.
Also, ich kannte tatsächlich diese Konstellation noch nicht. Auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Wäre ja auch mal ein Promotionsthema, darüber zu philosophieren,
Ja, genau, stimmt.
inwiefern die Volksgesundheit wirklich in Deutschland von anderen EU-Staaten in Deutschland Verbote begründen kann. Noch eine kurze Frage, bevor wir auf die Legalisierungsdebatte einschwenken. Es ist ja besonders beim BTMG auch immer der Führerschein ist ja im Hintergrund. Wie verhält sich das denn? Beziehungsweise, was sind Ihre Erfahrungen mit dem ganzen Führerscheinverfahren und BTMG dann?
Ja, das ist ein relativ hartes Thema und es ist auch aktuell noch, wird auch nach der ersten Legalisierungswelle oder Entkriminalisierungswelle noch ein starkes Thema bleiben. Das ist eine der häufigsten Fragen eigentlich, die uns gestellt wird. Wie sieht es da mit Autofahren aus? Und da wäre es endlich mal an der Zeit, also meines Erachtens, dass es quasi so eine Art Promillegrenze gibt. Wie beim Alkohol auch. Dass es bestimmte Grenzen gibt, Ordnungswidrigkeit, Straftat, MPU. Das heißt im Endeffekt, bis zu einer bestimmten Nanogramm pro Milliliterzahl im Blut, so würde man es messen jetzt beim THC, beim Marihuana quasi, bis zu einer gewissen Konzentration ist es eine Ordnungswidrigkeit, ab einer gewissen Konzentration ist es eine Straftat und ab einer noch höheren Konzentration gibt es dann quasi Führerscheinentzug, MPU mit allem drum und dran. So ist es beim Alkohol und es hat ja auch seinen Sinn. Und beim Marihuana-Konsum, Cannabis, ist es eben leider anders. Man kann den Führerschein verlieren, ohne jemals Auto gefahren zu sein. Und das ist der regelmäßige Konsum. Und es steht tatsächlich im Gesetz, wer regelmäßig Cannabis konsumiert, ist nicht geeignet, Auto zu fahren. Das heißt, jemand, der gegenüber der Polizei sagt, ja, das, was bei mir rumliegt, die 10 Gramm, das ist mein Eigenbedarf, weil ich eben so, ja, hin und wieder, dreimal im Monat brauche ich einen Joint, der ist den Führerschein los. Weil das ist ein regelmäßiger Konsum. Und dann geht der Gesetzgeber davon aus, puh, ja, wer regelmäßig raucht, dreimal im Monat, der kann doch nicht Auto fahren. Und das ist einfach nicht richtig. Weil regelmäßiger Konsum oder wie auch immer der Konsum von Marihuana, Cannabis aussieht, sagt nichts über die Fahrtüchtigkeit aus. Was jemand am Freitagabend konsumiert, sagt nichts darüber aus, wie er am nächsten Mittwoch Auto fahren kann.
Kann ich auf jeden Fall kein stichiges Gegenargument gegen diese Argumentation auffahren. Das Verwaltungsverfahren vor der Führerscheinstelle ist ja eigentlich auch abgekoppelt vom Strafverfahren selbst. Die laufen ja
Genau.
parallel und separat. Das heißt ja quasi, selbst wenn man dann freigesprochen wird, kann ja trotzdem die Führerscheinstelle den Führerschein noch entziehen bzw. verweigern.
Das ist auch dann juristisch, wird's dann, geht dann der Kampf oft erst richtig los, weil im Endeffekt die Beweislage, der Freispruch oder die Einstellung des Verfahrens oder irgendwelche Beweisverwertungsverbote, das interessiert die Verwaltungsbehörde wenig. Also wenn jetzt im Strafprozess irgendwo, keine Ahnung, haben wir ein Beweisverwertungsverbot, weil die Mutter irgendwie ausgesagt hat, ohne über ihr Zeugnisverweigerungsrecht belehrt worden zu sein, das ist der Verwaltungsbehörde relativ egal. Sie verwerten es trotzdem. Und dann, ja, gut, kannst du ja klagen, geht doch vor das Verwaltungsgericht. Ja, bis die Sache entschieden ist, hast du auch die MPU durch normalerweise.
Das stimmt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja die beiden Gerichtszweige ja auch unterschiedliche Wirkrichtungen haben. Also im Strafprozess geht es ja um die individuelle Strafe und im Verwaltungsprozess geht es ja quasi meistens um die Abwehr von Gefahren gegenüber der Allgemeinheit. Ich muss aber persönlich sagen, dass ja eigentlich der Führerscheinverlust dürfte eine de facto Strafe sein im Vergleich zu einer Geldstrafe, oder? Oder eine größere
Ja.
Strafe, ja.
Ja. Das haben wir auch so, dass sehr, sehr häufig, also fast täglich, dass die Mandanten zu uns sagen, Geldstrafe, Bewährungsstrafe ist mir völlig egal, egal wie hoch. Ich arbeite im Außendienst und fahre irgendwie 50.000 Kilometer im Jahr oder ich bin Handwerker, ich muss auf Montage fahren, ich brauche den Führerschein. Das ist das A und O, wir müssen den Führerschein retten. Und dann ist es oft tatsächlich so, dass dann unser Augenmerk auch drauf liegt, den Führerschein zu retten, und das dann zweitrangig wird, wie das Ergebnis im Strafverfahren ausgeht. Und dann auf Deutsch gesagt, frisst man eher irgendwie dann eine doppelt so hohe Geldstrafe, um dann vielleicht irgendwie den Führerschein zu retten.
Ja, also ergibt dann ja auch völlig Sinn. Also muss man ja sich dann nach dem Mandanten richten. So, jetzt schwenken wir um auf das Thema, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Leute diesen Podcast hören. Da spielen ja mehrere Begriffe eine Rolle. Also es gibt ja immer den Begriff der Legalisierung und dann gibt es den Begriff der Entkriminalisierung. Wie kann man die denn unterscheiden? Dann gibt es teilweise Modelle, so eine Semi-Entkriminalisierung, es soll eben keine Straftat, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Wie kann man denn da erstmal Licht ins Dunkle bringen?
Es gab viele verschiedene Entwürfe, Modelle, und dann gab es das PAN-KG, das Cannabis-Kontrollgesetz, mal einen Entwurf, wo übrigens auch der Jugendrichter Müller, der Bekannte, dabei war, glaube ich, irgendwie federführend von den Grünen, aber im Endeffekt ist ja jetzt aktuell eigentlich das meiste davon relativ hinfällig, weil wir jetzt quasi im Koalitionsvertrag haben wir ja die Sätze jetzt drin, zumindest mal die Eckpunkte, wie es ablaufen muss. Also ursprünglich war ja immer so die Frage, wird es entkriminalisiert, wird es legalisiert. Wie es jetzt tatsächlich kommen wird, ist dann die Frage. Weil jetzt aktuell steht ja im Koalitionsvertrag drin, quasi wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken ein. Das heißt, kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Fachgeschäften. Das gelingt jetzt eher mal irgendwie nach Entkriminalisierung. Das heißt, im Endeffekt, um es nochmal zu erklären, Cannabis fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Und auch alle Produkte der Pflanze, das heißt Blüten, Blätter, Stängel, Harz, Haschisch, Marihuana, alles. Das heißt, es ist quasi alles verboten. Und Legalisierung wäre jetzt, okay, wir nehmen Cannabis aus dem BTMG raus. Dann wäre quasi Cannabis genauso eine Pflanze wie eine Sonnenblume. Und jeder könnte es anbauen, jeder könnte es konsumieren, besitzen, verkaufen. Das wäre quasi eine klassische Legalisierung. Und Entkriminalisierung wäre, dass man einfach schaut, dass es nicht mehr so stark oder überhaupt nicht mehr kriminalisiert wird. Wie jetzt zum Beispiel in den Niederlanden. Dass es einfach faktisch nicht mehr verfolgt wird. Also die Niederländer haben ja quasi eine klassische Entkriminalisierung. Bei denen ist es ja theoretisch genauso strafbar wie bei uns. Auch der Besitz und der Erwerb ist in den Niederlanden strafbar. Aber quasi, die haben sich mehr oder weniger einfach mal darauf geeinigt, ja, wir verfolgen es nicht mehr. Und das wäre dann eine Entkriminalisierung. Und so ungefähr in die Richtung wird es ja auch bei uns gehen.
Genau, also diese Abgabe zu Genusszwecken, das klingt schon sehr danach, dass es eben den wirklichen Fokus auf den Konsum legt. Und es ist ja auch gerade von den Ampelparteien so begründet worden, dass eben auch der Gesundheitsschutz nicht komplett hintangestellt wird. Inwiefern halten Sie das denn für, also bevor wir jetzt mal auf die große Debatte ob pro, contra, inwiefern halten Sie es denn sinnvoll, das so zu regeln? Also der Eigenanbau würde ja in dem Sinne rausfallen. Also man könnte sich ja wahrscheinlich staatlich dafür bewerben, diese Pflanzen anzubauen.
Ja.
Und dann auch an die
Beschäftigten. Wahrscheinlich eher nein. Unser Problem ist ja, dass das alles Prognose ist, weil im Endeffekt außer diesen paar Sätzen, zwei, drei Sätzen, ja im Koalitionsvertrag nichts, aber wir gehen aktuell davon aus, dass es so laufen wird wie bei medizinischem Cannabis. Quasi, es müsste dann theoretisch europaweit ausgeschrieben werden, wie eben ganz normale Aufträge. Und beim medizinischen Cannabis ist es so, dass quasi das Cannabis von der deutschen Cannabis-Agentur, die machen quasi den gesammelten Einkauf für die Bundesrepublik Deutschland und dann den Vertrieb und die Verteilung. Also es gibt die deutsche Cannabis-Agentur und die ist quasi von der Bundesrepublik Deutschland und die sorgt für den Einkauf und die Verteilung. Und so ungefähr gehe ich davon aus, wird es dann auch sein.
Also als Privatperson.
Aktuell kaufen die, glaube ich, so, ja,
Als Privatperson hätte man da wahrscheinlich eher weniger Chancen. Also es wird dann ja wahrscheinlich groß angebaut und ja. Nun vielleicht mal die Gegenargumente gegen diese Legalisierung gebracht. Natürlich ist ja Cannabis nicht komplett also es ist schon für einige gesundheitserquickend, aber es ist natürlich auch gesundheitsschädigend nach wie vor. Und besonders auf die Jugendlichen wird ja immer der Fokus gelegt. Oder die jüngere Personen können sich Psychosen, wo die Vorbedingungen bestehen, können ausgelöst werden und das Gehirn kann sich nicht so entwickeln. Ist es denn dann gut, die Genusszwecke zuzulassen, wenn man doch primär, also natürlich will man ja den verantwortungsvollen Menschen, der kann es ja ab 18 für sich selber entscheiden. Aber wenn man den Fokus auf den Jugendschutz setzt, läuft es dann wie beim Alkohol, dass es stark reglementiert wird, dass die Abgabe von volljährigen Personen an Minderjährige auch strafbar ist und bleibt.
Ja, da wird's spannend. Da wird's richtig spannend, weil das ist eine weitere Norm im BTMG, die sehr relativ überraschend und kurios ist. Das ist Paragraph 29a Absatz 1 Nummer 1. Also die Nummer 2 ist der Besitz in nicht geringer Menge und das Handeltreiben in nicht geringer Menge und so weiter. Und die Nummer 1, das ist die Abgabe an Minderjährige. Wenn eine Person über 21, also über 21, wenn eine Person unter 18 Betäubungsmittel abgibt, das heißt verkauft, überlässt zum Konsum und so weiter, dann ist es wieder ein Verbrechen. Das heißt Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr. Ist ja auch irgendwo verständlich. Also wir hatten jetzt letzte Woche, glaube ich, irgendwie einen Fall, irgendwie, da waren es 3 Gramm Amphetamin glaube ich, einer über 30-Jährigen an einen 16-Jährigen. Da kann man es verstehen, dass das ein Verbrechen sein soll. Weil im Endeffekt das einem 15-Jährigen Amphetamin zu geben, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wie geht es mit diesem Tatbestand weiter, wenn der 21-Jährige legal einen Joint in der Fußgängerzone kaufen kann und lässt seinen 17-jährigen Kumpel mal ziehen? Dann wäre das ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Der 21-Jährige und der 17-Jährige, keine Ahnung, die gehen vielleicht, die studieren im selben Semester oder die gehen in dieselbe Klasse. Und dann ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe wäre dann schon heftig. Also da wäre dann tatsächlich, ist dann die Frage, wo geht man hin? Macht man es wie im Jugendschutzgesetz, dass es quasi eine Ordnungswidrigkeit ist? Irgendwo muss da ein Mittelweg gefunden werden. Das wird definitiv nicht einfach werden.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn Sie das jetzt auch so ansprechen, wird es denn, also es gibt ja jetzt unter anderem Vorzeichen, aber gibt es ja auch vereinzelt Alkoholverbote in Kommunen. Wird es denn so einfach möglich sein, das öffentlich zu konsumieren?
Aktuell bestimmt, weil es ist ja auch schon bei den Patienten so. Also jeder, der jetzt irgendwie Cannabis auf Rezept bekommt und quasi verdampfen oder rauchen kann zur Schmerzbekämpfung, der kann theoretisch im Café einen Joint rauchen, wenn der Nichtraucherschutz nicht dagegen spricht. Das ist zwar eine bizarre Vorstellung, aber es ist heute schon möglich. Wenn ich irgendwie Cannabis auf Rezept habe, dann kann ich irgendwie sitze ich irgendwie im Café, in der Fußgängerzone und kann einen Joint rauchen. Es ist völlig legal. Und da wird's spannend, wie dann quasi tatsächlich die Kommunen dagegen vorgehen. Also das ist ein guter Punkt.
Kann man, was ich mich frage, zum einen, es gibt ja bei den Zigaretten, klar, die werden nicht nur in Tabakläden verkauft, sondern auch in Supermärkten. Aber da hat sich ja quasi diese Schockbilder eingebürgert. Cannabis wird dann ja eben nur in diesen lizenzierten Fachgeschäften abgegeben. Aber ich würde schon vermuten, dass es dann Werbeverbot geben wird wahrscheinlich.
Bestimmt. 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 Also, ja, ist die Frage. Das absolut Spannende wird natürlich, wie wird das Lizenzierungsverfahren aussehen? Da wird es richtig spannend. Weil lizenzierte Fachgeschäfte, das Wort Fachgeschäfte, das impliziert ja schon, ja, das wird jetzt nicht Lotto Toto Kiosk sein. Und es wird auch nicht die Tankstelle sein, sondern es ist ein lizenziertes Fachgeschäft. Das heißt, im Endeffekt wird es eher dann, keine Ahnung, in Richtung Coffeeshop gehen, wo man jetzt vielleicht nicht dort vor Ort konsumieren kann, alleine schon aus Gründen des Nichtraucherschutzes, aber so in die Richtung wird es gehen.
Und halten Sie denn so jetzt overall dieses, also der Gesetzentwurf ist ja für den Dezember angekündigt, deshalb können wir leider wirklich nur spekulieren, aber halten Sie das denn für
Ja.
die beste Lösung? Weil zum Beispiel von der Linken wurde letztens vorgeschlagen, dass man ja jetzt schon mit der Entkriminalisierung starten sollte und dann später die Legalisierung einführen soll.
Ja, das wär durchaus an der Zeit gewesen, aber wenn man sich jetzt beeilt mit der Legalisierung, ist jetzt, ja, es ist zwar traurig, aber jetzt ist es auch schon egal. Also im Endeffekt, die Justizminister haben jetzt 25 bis 30 Jahre kaum reagiert und kaum in die richtige Richtung gelenkt. Die paar Monate ist jetzt auch schon egal. Aber grundsätzlich wäre es natürlich sinnvoll gewesen, jetzt schon vor einem Jahr quasi vielleicht Justizministerkonferenz einfach zu sagen, keine Ahnung, dann gehen wir jetzt eben einfach bundeseinheitlich mal auf 15 Gramm Eigenbedarf, geringe Menge und auf eine gebundene Entscheidung. Jedes Verfahren bis zu 15 Gramm wird eingestellt, solange keine Gründe dagegen sprechen.
Und jetzt vielleicht so, um nochmal ein Hammer für die Cannabis-Befürworter zu bringen und auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Es gibt ja noch ein ziemlich krasses Argument oder starkes Argument, was jetzt gegen das Datum 2023 spricht. Und das ist zum einen Völkerrecht und zum anderen Europarecht. Und besonders beim Völkerrecht gibt es ja dieses ominöse Abkommen von 1961, wo eben die Bundesrepublik verpflichtet hat, eben fast. Ich glaube, Konsum dürfte auch, weiß ich jetzt nicht, ob der Konsum auch dabei ist, aber eben jede Handlung unter Strafe zu stellen. Und man hat anscheinend vergessen oder versäumt, da rechtzeitig auszusteigen. Und man müsste ja quasi erst dieses Abkommen kündigen, bevor man dann die Legalisierung oder die Entkriminalisierung in Gang setzt. Was wäre denn so Ihre Prognose? Wird man das dann verzögern oder ist es da wert, Völkerrecht zu brechen oder?
Gehe davon aus, dass das eher irgendwie überholt ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer problematisieren wird. Also ich bin jetzt tatsächlich Völkerrecht sehr, sehr wenig bewandert, aber ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich einfach durchgehend ignoriert wird. Dass man einfach davon ausgeht, dass sich dieses Abkommen durch die Gesetzgebung der jeweiligen Staaten überholt hat. Und dann im Endeffekt, wo kein Kläger, da kein Richter. Weil ich bin jetzt tatsächlich überfragt, welche Staaten dabei waren bei dem Abkommen. Aber entkriminalisiert hat Niederlande, Portugal, Tschechien, Kanada, viele Bundesstaaten in den USA. Also offensichtlich funktioniert es.
Ja, das ist natürlich ein Argument. Also Kanada war in meiner Erinnerung dabei und ja, nehmen das nicht wirklich ernst.
Ja, die krasseste Variante von allen.
Genau.
Das Kanada ist ja irgendwie bei, glaube ich, bis zu 250 Gramm ist legal pro Person. Und das ist ja eine weitgehendere Regelung als in fast jedem anderen Staat der Welt.
Ja, also Kanada ist wirklich schon sehr, sehr umfassend, das stimmt. Jetzt vielleicht noch so als Abschlussfrage, wann wird denn Bubas jetzt legal? Was ist Ihre Prognose?
Die rote Prognose war immer Ende 2023, wenn nicht sogar eher gegen Ende dann der Legislaturperiode. Also meine Einschätzung war immer schon irgendwie so Ende 23, vielleicht Anfang 24. Früher kann ich es mir nicht vorstellen, weil die Regelung, wir haben es jetzt viel besprochen, die Regelungen, die nötig sind, sind sehr, sehr umfassend. Wie wird das Lizenzierungsverfahren? Wer kriegt die Lizenz? Welche Voraussetzungen? Wer vergibt die Lizenz? Und dann muss ja auch noch die Lizenz vergeben werden. Und im Endeffekt jetzt einen konkreten Gesetzentwurf, da sind wir ja auch eine Ferne. Aktuell sind wir in der Expertenanhörung im Bundestag. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Und es wird sehr komplex werden. Weil mit den ganzen Anschlussfragen wird es wird sehr interessant und es wird so viel zu regeln, dass ich nicht daran glaube, dass es irgendwie Anfang Mitte 23 werden kann.
Wir werden es sehen. Die Regierung hat, laut der Regierung sind alle Siegel gesetzt für die Legalisierung.
Ja.
Und dann muss man den Gesetzentwurf bewerten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie da waren und so viel Expertise in den Podcast gebracht haben.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Gut.